Ich habe mir gerade zu dem, was ich hier zur Predigt aufgeschrieben hatte, als die Kinder sangen, noch etwas dazu geschrieben. Die Kinder sangen vorhin, ich bin nicht gerne ganz allein. Gibt es noch jemanden, dem das so geht? Ich bin nicht gerne ganz allein, ich schließe mich da an. Irgendwie sind wir Menschen darauf angelegt, ja? Wir sind von der Schöpfung her darauf angelegt, eben keine Einsiedler zu sein, sondern auf Begegnung, auf ein Miteinander angelegt. Und Begegnungen, die können ja ganz unterschiedlich sein. Aber Begegnungen sind meistens auch solches Dinge, die wichtig für unser Leben sind und die unser Leben auch lenken. Das kann man ganz schnell überprüfen. Hier wackelt noch ein bisschen was. Ich habe ihn vorgeschoben. Okay. Das kann man ganz schnell überprüfen. Ich würde mal sagen, denk doch mal an 4, 5 entscheidende Situationen in deinem Leben. 4 bis 5 entscheidende Situationen. Als ich für mich darüber nachgedacht habe, da habe ich festgestellt, dass ich sowohl diese entscheidenden Situationen, sowohl im Positiven, aber auch im Negativen, mit Menschen zu tun haben. Überwiegend mit Menschen zu tun haben. Und auch mit Gott. Ja, auch mit Gott. Ich will mal so ein paar positive nennen aus meinem Leben. Das sind bei dir andere. Denn ich liebe meine Frau Adelheid. Du vielleicht jemand anderen. Ja? Ich hoffe nicht meine Frau. Okay. Und die entstandene Liebe, das war ein entscheidender Augenblick in meinem Leben. Später sind dann Kinder daraus geworden, die kamen dann noch dazu. Auch die gehören damit hinein. Oder eine andere Situation. Ich weiß um klare Berufungen Gottes für mein Leben. Da war einmal diese Berufung, wirklich Kind Gottes zu werden, aus einer frommen Erziehung irgendwie raus, aber trotzdem dann der Moment zu sagen, wo Gott mich persönlich anspricht, der Moment, in dem Gott persönlich spricht und ich Kind Gottes werden durfte. Oder die Berufung in den vollzeitlichen Dienst, in den Pastorendienst, auch so eine Situation. Eine klare Begegnung mit Gott. Eine andere Begegnung, die wichtig war für mein Leben, das war auch das Vertrauen der Professoren damals, als ich Theologie studierte, das Vertrauen verschiedener Professoren, als sie auf mich zukamen und sagen, Herr Bopin, wollen Sie nicht eine Promotion machen? Das hat jahrelang geprägt und hat Bewusstsein verändert. Eine entscheidende Situation. Ich habe mal so ein paar positive genannt. Es gibt auch andere Situationen. Deine sind auch andere Situationen, die dich geprägt haben. Aber solche Begegnungen, die wertvoll für ein Leben sind, die senden klare Signale aus, die entscheidend für ein Leben sind. Senden klare Signale aus. Die Negativen sagen, Begegnung bitte nicht mehr. Das habe ich einmal erlebt, das will ich nicht mehr erleben. Davon halte ich mich fern. Oder die Positiven, wo sich positive Weichenstellungen heraus ergeben haben, da sagen wir gern, davon möchten wir gerne mehr haben. Und heute Morgen möchte ich in der Ansprache mal auf diese positiven, wertvollen Begegnungen eingehen. Begegnungen, die einen guten und stärkenden Einfluss auf unser Leben nehmen können. Und ich möchte mit dir mal darüber nachdenken, wie wir solche Situationen nicht nur wahrnehmen können, indem das andere mir positiv begegnen, sondern auch in dem Sinne, dass ich anderen positiv begegnen kann. Einer der für mich im Neuen Testament dazu wichtigsten Texte mit der eindrücklichsten Begegnungen in positiver Ausstrahlung, die finde ich in der Begegnung, die Jesus mit einer Frau hat, die zu einem Brunnen kommt. Sie wollte dort Wasser holen. Und wer in der letztes Wochenende mit auf der Gemeindefreizeit war, dort hat Michael Riedel, der Referent für dieses Wochenende, hatte diesen Text auch schon einmal aufgegriffen. Es geht also um Johannes 4. Dort findet sich diese Begebenheit, wird berichtet, wie Jesus dieser Frau an dem Brunnen begegnet. Ich lese einmal immer abschnittsweise den Bibeltext und gehe dann darauf ein. Jesus verließ Judäa und ging zurück nach Galiläa. Und dabei musste er durch Samarien ziehen. Unterwegs kam er in die Nähe des Dorfes Sychar, das ist nicht weit von dem Feld entfernt liegt, das Jakob einst seinem Sohn Josef vererbt hatte. Und dort befand sich der Jakobsbrunnen. Ein historischer Ort. Ein historischer Ort in Israel. Viele Jahrhunderte vorher wurde er durch Vererbung bereits festgelegt. Und es war auch der Ort, an dem Josef, der in Ägypten die größte Zeit als zweiter Mann von dem Pharao lebte, nachdem er gestorben war und das Volk Israel wieder zurückgekommen war in das Land Israel, wo diese Gebeine Josefs auch begraben lagen. Ein historischer Ort. Heutzutage weiß man genau, wo der ist, das ist ganz unstrittig, am Fuße des Berges Gerizim. Bir Jakub heißt der Ort. Aber die Juden mieden eigentlich trotzdem diese Gegend. Sie hatten im Norden einen Bereich, der hieß Galiläa, und im Süden ein Judäa, und in der Mitte lag Samarien. Und immer wenn sie von Judäa, vom Süden nach dem Norden reisen wollten, dann nahmen sie den Umweg über das Jordantal. Bergab, Jordantal tief und dann wieder bergauf. Sie mieden Samarien. Denn sie schauten auf die Personen, die dort lebten, verächtlich herab. Schließlich waren das doch die Nachfahren der Personen, die in einer ganzen nationalen herausfordernden Situation gekniffen hatten. Sie waren den Weg der Anpassung gegangen und hatten sich mit Migranten anderer Nationen verehelicht, sagt man dazu. Ja. Und beim Wiederaufbau Jerusalems bekamen sie dann die Quittung. Die wurden ausgeschlossen. Nein, sie durften nicht mit. Weiter noch. Sie durften sogar noch nicht mehr, als der Tempel dann stand, zum Tempel dann kommen und dort auch ihr am Tempelleben teilnehmen. Und als Alternative dazu hatten sie sich eine Anbetungsstelle gebaut und die lag ganz in der Nähe dieses Brunnens. Der lag im Tal und da gab es einen Berg, den Gerizim darauf, und oben auf dem Berg, da war über Jahrhunderte diese Anbetungsstätte der Menschen aus Samarien. Mittlerweile war sie zerstört worden, als Jesus da war, aber das prägte das Bild. Kurz gesagt, für die Juden waren die Leute aus Samarien Irrgläubige. Und um diese machte man einen weiten Bogen. Und wenn es in unserem Bibeltext heißt, Jesus musste durch Samarien reisen, dann ist das eher wohl zu verstehen als ein Inneres musste. Er musste, weil dort eine wichtige Begegnung auf ihn wartete. Ich lese mal weiter. Jesus war von dem langen Weg müde geworden und setzte sich an den Brunnen. Es war gegen Mittag. Seine Jünger waren ins Dorf gegangen, um etwas zu essen zu kaufen. Und da kam eine samaritische Frau zum Wasserrohr. Jesus sagte zu ihr, gib mir einen Schluck Wasser. Die Frau antwortete, du bist ein Jude und ich eine Samariterin. Wie kannst du mich da um etwas zu trinken bitten? Erklärend, die Juden vermeiden nämlich jeden Umgang mit den Samaritern. Da haben wir es. Es ist Mittagszeit. Mittagszeit im Vorderen Orient, das heißt eigentlich Siesta-Zeit. Kein Mensch ist so blöd und macht bei mittags wichtige Arbeiten. Da sticht die Sonne derart, das lässt man lieber sein. Bei Jesus war das ähnlich. Ne? Er war müde, eine Pause machen, also Siesta-Zeit. So weit, so gut. Aber dann kommt diese Frau, um Wasser zu holen. Komisch, ne? Kein vernünftiger Mensch schleppt im Orient mittags Wasser. Der Brunnen, das muss manchmal ja längere Wegstrecken zurückgelegt werden. Wasser holt man am Morgen oder am Abend, dann wenn es kühler geworden ist. Und Wasser holt man auch mit den anderen. Es sei denn, man will den anderen nicht begegnen. Dann muss man natürlich Zeiten suchen, an denen die anderen nicht da sind. Sie ihre Siesta machen. Später werden wir in der Begebenheit erfahren, dass dies wohl der Grund ist, warum diese Frau mittags kam. Und Jesus spricht diese Frau an. Hätte er das gemusst? Und ich war doch müde. Er hätte die Situation vorbeiziehen lassen können, oder? Er hätte seine Ruhe gehabt und die Frau hätte ihre Ruhe gehabt. Machen wir doch manchmal auch so. Wenn wir müde sind, wenn wir eigentlich keinen Kontakt mehr wollen, dann zeigen wir das auch. Dann machen wir schon mal die Augen zu, wenn uns jemand begegnet oder so, ja? Oder auf uns zukommt oder man schaut ganz bewusst woanders hin oder wie auch immer. Man muss ja keine aggressive Reaktion machen. Jesus hätte das auch machen können. Er hätte sich da einfach hinsetzen können. Ich sagte Michael letzte Wochenende, hätte einfach ein Nickerchen machen können, macht man die Augen zu. Und jeder hätte gewusst, nee, nicht ansprechbar. Er macht es nicht. Nein. Hätte er es gemacht, wäre es zu keiner Begegnung gekommen, die jetzt weiter beschrieben wird. Eine Begegnung, die bei der Frau so viel verändern würde. Und wenn es heute um wertvolle Begegnungen geht, dann ist das vielleicht auch schon bestimmt ein erstes, was ich herausstellen möchte. Wertvolle Begegnungen beginnen immer damit, dass ich bereit bin, dass du bereit bist, in diese Begegnung auch überhaupt einzusteigen. Sie zu wollen. Wertvolle Begegnungen schenken meinem Gegenüber Beachtung auf gleicher Augenhöhe. Das muss gar nicht kompliziert sein. Jesus steigt in diese Begegnung mit der Frau auf gleicher Augenhöhe ein. Und er steigt mit ihr ein durch 5 Worte. Gib mir einen Schluck Wasser. Ist gar nicht so schwierig, ne? Okay, wir würden vielleicht noch sagen, bitte. Wäre nicht schlecht, ne? Aber diese kurze Aufforderung oder diese kurze Bitte durchbricht in der damaligen Zeit nicht den Anstand. Das war nämlich ein bisschen schwierig. Mann, Frau, spricht man, wie können fremde Männer eine Frau ansprechen? Das war möglich, das war legitim. Aber die durchbricht also nicht den Anstand, aber sie durchbricht eine andere Schranke. Sie durchbricht die Schranke der Ignoranz. Sie durchbricht das, so zu tun, als gäbe es die andere nicht. Sie durchbricht das, du bist Luft für mich. Und das ist gerade im Umgang zwischen Juden und den Samaritern ein ganz wichtiger Part. Jesus durchbricht diese Schranke. Die Frage Jesu ist dabei nicht so persönlich. Er will die Frau gar nicht in Verlegenheit bringen. Das hätte er getan, wenn er beispielsweise gefragt hätte, sag mal, warum kommst du denn überhaupt heute Mittag hierher? Ist ja komisch, sonst niemand. Das macht man normalerweise morgens oder abends. Wolltest du alleine sein? Das bringt Menschen in Verlegenheit. Jesus macht das nicht. Eine wertvolle Begegnung, wenn es darum geht, wertvolle Begegnung, da kann ich hieraus von Jesus lernen. Wertvolle Begegnung schenkt meinem Gegenüber Beachtung auf gleicher Augenhöhe. Sie will nicht bedrängen. Sie will den anderen nicht in eine Ecke stellen. Nicht ängstlich erschrocken, sondern sichtlich verwundert ist die Frau. Ihr wird Beachtung geschenkt. ihr. Beachtung, nicht Verachtung. Verachtung kannte sie schon. Aber jetzt beachtet sie jemand und sogar ein Jude beachtet sie. Ich lese weiter. Jesus antwortete: Wenn du wüsstest, was Gott den Menschen schenken will und wer es ist, der dich jetzt um Wasser bittet, dann hättest du ihn um Wasser gebeten und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben. Herr, du hast doch keinen Eimer, sagte die Frau, und der Brunnen ist tief. Woher willst du denn lebendiges Wasser haben? Unser Stammvater Jakob hat uns diesen Brunnen hinterlassen. Er selbst, seine Söhne und seine ganze Herde tranken daraus. Du willst doch nicht sagen, dass du mehr bist als Jakob. Ich will dir lebendiges Wasser geben. Also will ich erstmal zur Klarstellung haben, das, was für uns vielleicht schon gleich so hochtheologisch oder wer weiß was klingt, muss man wissen, war damals gar nicht so. Kann man runterfahren. Lebendiges Wasser war in der damaligen Zeit einfach ein Ausdruck für frisches, fließendes Quellwasser. Dazu wurde der benutzt. Es gab auch stehende, trübe Tümpel, die waren dann tote Wasser. Und das andere war lebendiges Wasser. Ja? Also gutes Trinkwasser. Jetzt wird die Frau sogar ein wenig mutig. Denn schließlich ist der Ort, an dem sie hier stehen, sich befinden, ein historischer Ort. Den Brunnen, sagt sie, der im Brunnen hat Jakob, der Stammvater Israels, graben lassen. Ja, sie als Samariter haben auch was vorzuweisen. Hier. Und was macht Jesus? Entgegnet er gleich? Ja, aber das ist ja nur... Nein. Wertvolle Begegnungen, so wie Jesus sie hier pflegt, wertvolle Begegnungen lassen es zu, dass mein Gesprächspartner auch auf das verweist, was ihn stolz macht. Und zugleich ist diese abschließende Frage dieser Frau so etwas wie ein Test. Begibt sich diese fremde Person, Jesus ist für sie ja fremd, begibt sich diese fremde Person wirklich auf eine Gesprächsebene mit mir oder habe ich mich da getäuscht? Wir gehen im Gespräch noch mal ein bisschen weiter. Jesus antwortet, hier ab Vers 13, wer dieses Wasser trinkt, der wird wieder durstig. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, der wird nie mehr Durst haben. Ich gebe ihm Wasser, das in ihm zu einer Quelle wird, die bis ins ewige Leben weiter sprudelt. Jetzt kommt, Herr, gib mir von diesem Wasser, bat die Frau. Dann werde ich keinen Durst mehr haben und muss nicht mehr hierher kommen, um Wasser zu schöpfen. Bisschen komisch ist das ja schon, was Jesus hier sagt, oder? Wie sollte ein Mensch dazu kommen, nie mehr Durst zu haben? Also, ja. Manfred, wenn wir davon hätten, dann brüchst du nicht immer wieder neues Wasser hier holen für die Gemeinde, ja, und für unsere Veranstaltung, die wir haben. Dann würden wir eine Kanne von dem nimmer endenden Wasser aufstellen und dann ist das gut. Nie mehr Durst haben. Komisch. Was macht Jesus hier? Natürlich hat er noch etwas anderes mit im Sinne und er steigt in eine Begegnung ein, die langsam an Tiefe gewinnt. Ja, so ist das bei wertvollen Begegnungen. Die lassen Gespräche auch in die Tiefe wachsen. Und zwar auf eine Art und Weise, die gar nicht bedrängt, sondern die eine offene Fragestellung, eine Fragehaltung entstehen lässt. Kennst du solche Gespräche? Gespräche, die in die Tiefe gehen, ohne dass du dich bedrängt fühlst? Da ist man bereit, sich womöglich zu öffnen, ja? Genau darum geht es. Genau das macht diese Gespräche ja so wertvoll. Wie es mir scheint, hat die Frau diese wirkliche Tiefe, die Jesus hier anspricht, in dem Moment aber noch gar nicht so richtig verstanden. Er hat etwas zu bieten, sagt er, das bis in die Ewigkeit, also noch bis in die Zeit hinein, in der das Atmen hier in dieser Welt aufhört und ich nicht mehr atme und das Leben weitergeht. Ich hoffe für dich bei Gott, in seiner Herrlichkeit weitergeht. Die dann immer noch relevant ist. Doch die Frau ist immer noch bei dem H2O, also bei dem Wasser. Sie hat noch nicht verstanden, dass das Wasser nur ein Bild ist für das, was Jesus hier meint. Als Bild für das, was ein Mensch wirklich benötigt im eigenen Leben. Und spätestens an dieser Stelle wird doch im Gespräch klar, Jesus hat die Begegnung mit der Frau nicht nur gespielt. Er meint sie ernst. Kennst du Begegnungen, von denen du den Eindruck hast, die werden gespielt? Das spricht mit jemand mit dir, aber du merkst irgendwie, da docke ich nicht, ich kann da gar nicht andocken, denn ich sehe seine Augen meinem Gegenüber, die rutschen immer an mir vorbei. Die sind gar nicht hier. Er ist gar nicht fokussiert, ich bin nur so eine Zwischenlösung für ihn. Das ist hier nicht in dem Gespräch. Jesus ist fokussiert. Er hat echtes Interesse an dieser Frau. Und nicht nur an ihr. Jesus Christus, dieser Sohn Gottes, der hat auch echtes Interesse an dir und an mir. An deinem und an meinem Leben. Darf ich einmal hineingehen in unsere oder in deine Situation? Wie ist das, wenn du diesen Bibeltext so gelesen hast oder wenn du ihn hörst? Hast du das verstanden? Haben wir es verstanden, was Jesus hier meint? Wenn er sagt, du, ich habe für dich das, was für dein Leben ausreicht, was sogar noch für darüber ausreicht. Ich habe für dich das, was den Durst in deinem Leben wirklich stillt. Ich habe das. Ich habe das, was deinem Leben inneren Frieden geben kann. Und ich habe das, was dieses tiefe Bewusstsein des Geliebtwerdens beinhaltet. Ich habe das, was dein Leben nicht mehr in Frage stellt. Du, ich habe das für dich ganz persönlich. Wie ist das? Dringen diese Aussagen an dein Herz heran? Oder sitzt du jetzt hier und bleibst auf der Ebene, ich komme wieder zurück von der Frau, auf der H2O-Ebene? Ist ja gar kein Eimer da. Die Ebene der Frau, die eher pragmatische Überlegungen hat und pragmatisches Denken aufweist. Wäre ja ganz gut, ne? Nicht mehr schleppen müssen, wäre auch eine Lösung. Ich will hier mitnehmen, aus dieser Passage des Abschnittes, wertvolle Begegnungen sind ehrliche Begegnungen. Wertvolle Begegnungen haben ehrliches Interesse an meinem Gegenüber. Haben die ganze Zuwendung, haben die Fokussierung. Und wertvolle Begegnungen sind auch Begegnungen, von denen ich ehrlich sagen kann, was für Möglichkeiten da sind. Wir lesen einmal weiter. Ab Vers 16. Und Jesus sagte zu ihr, geh und bring deinen Mann her. Ich habe keinen Mann, sagt die Frau. Jesus erwiderte, es stimmt, wenn du sagst, ich habe keinen Mann. 5-mal warst du verheiratet und der, mit dem du jetzt zusammenlebst, ist nicht dein Mann. Du hast die Wahrheit gesagt. Jetzt wird es ein bisschen diffiziler, ne? Aber das gehört zu wertvollen Begegnungen dazu. Guck doch mal in dein eigenes Leben hinein, wo du wertvolle Begegnungen hast. Wertvolle Begegnungen haben den Raum, die Schwierigkeiten und dunklen Seiten des Lebens auch, und jetzt kommt es, vorwurfsfrei anzusprechen. Sonst sind sie nur Begegnungen, die einem um die Ohren geschlagen werden. Aber das Wertvolle in diesen Begegnungen macht es aus, dass diese Seiten des Lebens angesprochen werden können, ohne dass gleichzeitig ein Vorwurf daraus entsteht. Und ich schlecht gemacht werde oder du schlecht gemacht werdest. Und Jesus beginnt das anzusprechen. Was passiert, wenn man das anspricht? Man lässt dem Gegenüber den Raum, in die eigene Geschichte einzusteigen, seine eigene Geschichte zu erzählen. In solchen Begegnungen ist es unter dem Niveau, meinem Gesprächspartner ein schlechtes Gewissen machen zu wollen. Das ist unter dem Niveau. Denn wertvolle Gespräche haben den Raum, dass ich eigenes Verständnis dafür auch entwickeln kann, wie das sich denn zu beurteilen ist, was ich da erlebt habe, mit was ich da gelebt habe. Verurteilungen hingegen, die führen meistens zu Rechtfertigung und verschließen einen Menschen. Wertvolle Begegnungen lassen den Raum dazu. Ich gehe weiter. Ja, es ist in Vers 19 und folgende. Herr, ich sehe, du bist ein Prophet, sagt die Frau. Unsere Vorfahren verehrten Gott auf diesem Berg. Und ihr Juden dagegen behauptet, dass Jerusalem der Ort ist, an dem Gott verehrt werden will. Jesus sagte zu ihr, glaube mir, Frau, es kommt die Zeit, da werdet ihr den Vater auf diesem Berge, weder auf diesem Berge noch in Jerusalem anbeten. Ihr Samariter betet zu Gott, aber ihr kennt ihn nicht. Doch wir kennen ihn, denn die Rettung für alle Menschen kommt von den Juden. Aber die Stunde kommt, ja, sie ist schon gekommen, da wird der Heilige Geist, der Gottes Wahrheit enthüllt, Menschen befähigen, den Vater an jedem Ort anzubeten. Gott ist ganz anders als diese Welt. Er ist machtvoller Geist und alle, die ihn anbeten wollen, müssen vom Geist der Wahrheit erfüllt sein. Von solchen Menschen will der Vater angebetet werden. Man hat irgendwie so ein bisschen den Eindruck, jetzt versucht die Frau so eine Schleife. Jetzt kommt sie auf Allgemeingültiges. Sie kommt von dem Ich auf dem Wir. Da war das vielleicht doch ein bisschen zu nah. Muss sie da noch was verarbeiten? Jesus geht diese Schleife mit, aber er nimmt sie wieder auf, er führt sie wieder zurück. Zurück auf einen Weg, der für die Frau hilfreich ist. Es geht hier gar nicht um dieses Mann tut. Es geht darum, ich tue. Es geht nicht darum, dass man kann beten, hier auf diesem Berg oder dort. Lass uns mal eine Diskussion einsteigen, was denn besser wäre. Nein. Es geht darum, dass du mit Gott persönlich reden darfst. Und darum geht es ja auch nicht nur in der biblischen Geschichte. In der Begegnung mit dieser Frau, darum geht es auch für uns heute. Es geht nicht nur um, dass man in den Gottesdienst geht. Es geht nicht nur um, dass man, das kannst du selbst ausfüllen. Es geht um dich, um mich. Es geht darum, dass Gott es wünscht, dass wir persönlich einen Kontakt mit ihm haben und diesen auch leben dürfen. Darum geht es Jesus. Jesus geht es, also ich übertrage das weiter, der Frau um das Heute. Und Jesus, geht es um unser Heute. Ich weiß nicht, wie du dein Leben gestaltest. Ob zu deiner Lebensgestaltung eben auch gehört, dass du Gebet als eine wertvolle Begegnung mit Gott empfindest und sie so gestaltest. Eigentlich ist das Jesu Ansehen. Die Frau wollte auf Berge, auf Orte, auf Tempel, auf Gebäude und sowas alles einspielen und sagt, nee. Kommt alles nicht drauf an. Das wird alles mal anders sein. Und wir leben in der Zeit, in der das anders ist. Und Jesus sagt, und heute kannst du Gott anbeten. Heute, hier, an diesem Ort. Du kannst es pflegen. Du kannst daraus schöpfen, dass dein Leben Gewicht gewinnt, dass dein Leben Wert gewinnt. Aus dieser Begegnung mit Gott. Ich lese einmal weiter. Die Frau sagte zu ihm, ich weiß, der Messias wird kommen, der versprochene Retter. Und wenn er kommt, dann wird er uns alles sagen. Und Jesus antwortete, er spricht mit dir, ich bin es. Können wir uns den Schlag vorstellen? Ich glaube, beim letzten Sätzen hat sie es schon so ein bisschen angedockt und so ein bisschen was vermutet gehabt, aber das ist ja Wahnsinn, oder? Der ja über 1000 Jahre versprochene, einmalige Retter der Welt, Retter auch dieses Volkes, was gerade unter der großen römischen Besatzungsmacht steht, so war die Denke, der von vielen Gottesmännern immer verheißen, der soll kommen, der steht jetzt da und sagt, ich bin's. Hallo. Jesus bringt es in dieser wertvollen Begegnung mit der Frau auf den Punkt. Der Messias, Gottes Retter, steht vor dir. Frag nochmal persönlich. Kennst du solche wertvollen Begegnungen, in denen du persönlich so wahrgenommen hast, da klopft jetzt an deine innere Tür, klopft jemand und sagt, stellt sich vor, hallo, ich bin dieser Jesus. Ich bin derjenige, der Rettung in dein Leben hineinbringen möchte. Ich bin derjenige, der dich aufheben möchte, wo du so am Boden liegst. Ich bin derjenige, der dein Leben in einem guten Sinne korrigierend leiten möchte. Hallo? Ich kenne solche Augenblicke und manchmal bin ich dann richtig geflasht. Ja? Da, wenn Gott so persönlich wird. Und wenn man das zulässt, wenn man dem Raum lässt, wenn man merkt, das tut mir jetzt so unendlich gut. Dass eben nicht nur Hans Werner, hallo, ich hoffe, wir haben jetzt keinen hier, dass eben nicht nur Hans Werner irgendwas sagt oder Frau Müller, sondern dass Gott selbst redet. Er steht vor dir. Für die Frau muss das ein Knaller gewesen sein. Ich glaube, wenn wir als Christen mutige Begegnungen wollen und pflegen wollen, mutige Begegnungen mit anderen Menschen, dann ist es auch für uns möglich, Dinge in einem guten Sinne auf den Punkt zu bringen und in einem guten Sinne auch den Weg zur Rettung zu benennen, der über Jesus Christus führt. Klar, wir selbst sind nicht Christus. Hallo, was soll das? Aber als Christen wissen wir, dass es durch ihn und nur durch ihn Rettung gibt. kann es sein, dass bei Gesprächen, die wir führen, uns manchmal der Mut fehlt, auch wenn es wertvolle Gespräche sind, das auch zu benennen. Dabei bekommen solche Gespräche dann auch nochmal eine ganz gewichtige auch Klarheit, wenn man sich da nicht drumherum drückt, sondern wenn das offen ausgesprochen wird. Ich lese weiter. Die Frau ließ ihren Wasserkrug stehen, ging in das Dorf und sagte zu den Leuten, da ist einer, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe. Kommt mit und seht ihn euch an. Ist er vielleicht der versprochene Retter? Und da gingen sie einige Verse weiter, da gingen sie alle hinaus zu Jesus und viele Samariter in jenem Ort kamen zum Glauben an Jesus, weil die Frau bezeugt hatte, er hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Wertvolle Gespräche haben Auswirkung. Wertvolle Gespräche sind entscheidend für ein Leben, geben Richtung mit an. Wie ist das? Darf Christus solch ein wertvolles Gespräch mit dir führen? So eine wertvolle Begegnung? Willst du dich da hineinbegeben? Sagst du Ja dazu? Aber willst du nicht auch, dass ich solche wertvollen Begegnungen in deinem Leben wie in meinem Leben, ich wünsche mir das, mehr ereignen? Von ihm kommt. Weißt du, was dann auch dazu gehört? Dass auch ich bereit bin, dass auch du bereit bist, solche wertvollen Begegnungen auch mit anderen Menschen zu pflegen. Es geht nicht immer nur, dass all die Leute alles dir geben, sondern ich bin genauso gefragt, wo ist mein Part, eine solche wertvolle Begegnung mit anderen Menschen auch zu leben? Wo kann ich einem anderen Menschen zu einem solch wertvollen Menschen werden, der in die Begegnung eintritt? Das war die Eingangsfrage. Wir haben ein bisschen abgeschwenkt, die Zeit ist drüber, sorry. Aber wenn du nach Hause gehst, sagst, heute ist Muttertag, okay. Aber vielleicht ist es über diesen Muttertag auch hinaus, wo du sagen kannst, ja, das ist wertvoll und ich möchte gerne solche wertvollen Begegnungen mit Menschen führen. Wertvolle Begegnungen, die Menschen, ich möchte es erleben, dass solche wertvollen Begegnungen Menschen voranbringen. Du und ich, wir können lernen aus der Art und Weise, wie Jesus solche wertvollen Begegnungen führt. Lies dir zu Hause diesen Bibelabschnitt Johannes 4 einfach nochmal durch und segne dich dabei. Amen. Ich bete gerade mit uns. Jesus Christus, du möchtest gerne in solche wertvolle Begegnungen in unser Leben eintreten. Nicht nur einmal, sondern immer wieder. Gib uns den Mut dazu, dass wir diese Begegnung nicht ablocken, sondern dass wir offen sind für solche Begegnungen. Auch wenn du ganz unterschiedliche Dinge, Personen oder Situationen nutzt für solche Begegnungen. Und gib auch, dass nicht nur dabei stehen bleibt, sondern dass wir zu Menschen werden, die in solche wertvolle Begegnungen mit anderen Menschen eintreten. Dass wir solche wertvollen Begegnungen pflegen mögen. Wir können da von dir so unendlich viel lernen. Ich danke dir dafür, dass du das möchtest, dass wir von dir lernen und dann praktizieren, wie du praktizierst. Amen.